Hello again.
Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Poff. Walter, wir sind wieder in unserem Set.
Ja, und sehr dankbar dafür.
Das andere war ein bisschen zu modern für uns.
Ja, das war ein bisschen zu flippig.
Nun, du hast etwas zusammengestellt, was jedes Zeitalter wissen sollte und was schon seit Jahrtausenden abzusehen war.
Ja, Martin, ich glaube, das ist das wichtigste Thema im Universum. Und es wird der Lehrstoff in allen Zeitaltern sein. Und das ist das kontroverseste Thema. Und ich glaube, dass bei jedem Konflikt, der auf dieser Welt aufgekommen ist, dieser Lehrplan im Zentrum steht. Und da wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird dieser Konflikt eskalieren. Und riesige Menschenmengen befinden sich im Tal der Entscheidung.
Wow.
Martin, wenn wir uns unsere Kulisse im Hintergrund ansehen, dann sieht man unten diese Menschenmengen im Tal der Entscheidung. Man hat in der Mitte das Kreuz. Es hat einen Grund, warum es leicht verschwommen ist. Und man hat zwei Schächer. Einen zur rechten und einen zur linken. Blickt man in den Himmel hinauf, sieht man links, also zur rechten Seite von Jesus, Licht aus der dunklen Wolke. Es scheint gewissermaßen rechts neben Jesus hinunter auf den Kopf des reuigen Schächers.
Ja.
Auf der anderen Seite hat man dunkles Gewölk, Finsternis, Blitz und Donner. Das ist die Entscheidung, die jeder treffen muss. Warum? Warum war das notwendig?
Als Beispiel.
Ja, gab es keinen anderen Weg?
Nein.
Und warum befindet sich je nur ein Schächer auf jeder Seite? Beide besitzen keine Gerechtigkeit.
Nein.
Das repräsentiert die Menschheit. Wir haben in uns keine eigene Gerechtigkeit. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Da ist keiner gerecht, nicht einer.
Genau.
Hier sind also die beiden. Doch der Schächer zu Jesu Rechten, bei uns auf dem Bild links, hatte er denn Zeit, gute Werke vorzuweisen?
Nein.
Was rettete ihn also?
Jesu Gnade und seine Gerechtigkeit.
Der Blick im Glauben, richtig?
Ja.
Er hatte also null eigene Gerechtigkeit.
Nein.
Er hatte also keinen anderen Anspruch, als sich auf die zugerechnete Gerechtigkeit Christi zu verlassen. Er hatte keine Zeit mehr für Heilung.
Nein.
Also hier haben wir das Beispiel für Rechtfertigung.
So ist es.
Und Heiligung durch die Verheißung.
Genau. Die Heiligung passierte tatsächlich zur gleichen Zeit. Und wenn er noch heruntergestiegen wäre, hätte er in der Heiligung bleiben müssen.
Dann hätte er in diesem Prozess bleiben müssen. Aber hier ist er ohne eigenen Verdienst durch die Gerechtigkeit Christi gerettet. Gerechtigkeit aus Glauben ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Martin, den Inhalt dieses Bildes werden wir in der Ewigkeit studieren. Wir werden das in seiner Fülle nie ergründen.
Nein.
Wir beanspruchen also kein überlegenes Wissen, sondern wir sagen einfach, dass jeder diese Entscheidung treffen muss. Es gibt zwei Kreuze.
Ja.
Eines auf jeder Seite. Es gibt nur zwei Klassen.
Genau.
Eine, die es annimmt und eine, die es ablehnt.
Genau.
Es gibt tausende von Unterklassen, aber in Wirklichkeit gibt es nur diese beiden.
Ja.
Aber bevor wir uns damit befassen, Martin, weil es doch so ein wichtiges Thema ist, würdest du für uns beten?
Ja, ich bete. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir diese wunderbare Geste, diesen Lehrstoff für alle Zeitalter studieren können. Aber wir können das nicht ohne die Hilfe des Heiligen Geistes tun. denn sonst wären wir auf unser eigenes Verständnis angewiesen. So hilf uns bitte, es so zu verstehen, wie du es vorgesehen hast. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Nun, Martin, hier ist ein weiteres Beispiel, das die Entscheidung, vor der die Menschheit steht, illustriert. Das sind die Opfer, die Kain Abel darbrachten. Im Vordergrund hat man Abel und er opfert das Opferlamm. Da hinten hat man Kain, der die Werke seiner eigenen Hände darbrachte. Er weigerte sich an die Vorschriften zu halten. Er sagt, meine Werke genügen für dich. Hier hat man also diese zwei Klassen. Abel steht für die, die das Opfer, das versöhnende Opfer des Lammes Gottes annehmen, das der Welt Sünden hinwegnimmt. Und Kain, der sagt, meine Werke sollten genügen, um ins Reich eingehen zu können. Zwei Klassen.
Ja, zwei Klassen.
Und egal wie viele Unterkategorien man bei beiden hat, gibt es nur zwei Klassen.
Ja.
Entweder akzeptiert man das Opfer und empfängt die Gerechtigkeit Christi als Geschenk, oder man versucht, sie durch eigene Werke zu erreichen.
Stimmt.
Nur diese zwei Möglichkeiten.
Es scheint, dass es auch das Ende der Zeit repräsentiert, wenn das Mahlzeichen des Tieres durchgesetzt wird. Einige werden zugeben, dass sie dabei nicht mitmachen wollen, indem sie Gottes Gebote halten. In ihrer Stirn und auf ihrer Hand. Es stellt also eine Entscheidung dar, wie Abel sie traf, und ein entsprechendes Handeln.
Ja, aber die, die das Mahlzeichen erhalten, erhalten eine falsche Lehre.
Genau.
Ich würde sagen, lass es uns mit denen vergleichen, die es an der Stirn und auf der Hand empfangen, nämlich das Siegel Gottes.
Genau.
Man hat wieder zwei Versiegelungen.
Genau.
Eine, mit der Gottes Volk versiegelt wird, und die andere ist die Versiegelung der Gegner Gottes.
Genau.
Nun, Martin, da gibt es einen weiteren interessanten Punkt in der Geschichte, nämlich, dass jene, die den Vorschriften Gottes folgen und das Opferlamm darbringen, so wie Abel da hier, und das Geschenk der Erlösung und die Gerechtigkeit Christi annehmen, dass sie die Feindschaft jedes modernen Kains in dieser Welt fühlen werden. Und Tatsache ist, dass es eine Kriegserklärung ist.
Ja.
Denn Kain wird Abel erschlagen. Und dieser Krieg, diese Kontroverse gab es von Anfang an. Zwei Wege der Erlösung.
Ja, das sind die einzigen zwei. Entweder durch die Werke oder durch die Gerechtigkeit Christi.
Ja, Martin, wir werden offen über einige Themen sprechen. Das ist auch nicht als Angriff auf irgendjemand gemeint. Aber Wahrheit ist Wahrheit. Und bei der Wahrheit kann man keine Kompromisse eingehen.
Nein.
Und deshalb muss die Wahrheit auch mit Klarheit ausgesprochen werden, sodass Menschen eine Entscheidung treffen können. Jeder Kain dieser Welt wird darüber erzürnt sein. Und sie werden nach dem Stein greifen, um einen den Schädel einzuschlagen. Und sie werden einen dafür angreifen. Aber das ist kein Grund, warum wir unser Licht unter einem Scheffel verstecken sollten.
Amen, ja.
Weißt du, Martin, in unseren Reihen gibt es Leute, die glauben, dass wir um eines ökumenischen Klimas willen lieber still sein sollten,
ja,
wenn es darum geht, falsche religiöse Systeme anzugreifen.
Um der Akzeptanz willen.
Ja, um akzeptiert zu werden. Aber Martin, Jesus sagte doch, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen,
nein,
sondern das Schwert.
Gewiss.
Und das Schwert muss spalten. Das Wort Gottes ist das Schwert. Also lass das Wort Gottes sprechen.
Amen. Also wir gehen nicht hin und verwässern unsere Lehre oder gehen Kompromisse ein, damit unsere Namen auf einer,
nein,
Liste stehen.
Und das soll auch niemanden angreifen.
Nein.
Das soll eine Möglichkeit schaffen, damit Menschen eine Wahl haben für bewusste Entscheidungen. Lass uns einige der religiösen Glaubensvorstellungen da draußen betrachten. Hier ist ein Artikel aus Catholic Straight Answers über den guten und bösen Schächer. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Katholizismus viele ihrer Lehre auf die Tradition gründet.
Ja.
Und die Tradition ist der Kontext, in der alles, einschließlich der Bibel, studiert und gelesen werden muss. Richtig?
Stimmt.
Und Jesus sagte, ihr hebt das Wort Gottes durch eure Traditionen auf. Also diejenigen, die glauben, dass man Gott bei seinem Wort nehmen muss, können Tradition und das Wort nicht vermischen.
Nein.
Lass uns also lesen, was Catholic Straight Answers über den guten und den bösen Schächer zu sagen haben. Traditionell wurde der gute Schächer St. Dismas genannt und der böse Schächer Gestas. Beachte, dass Schwester Anna-Katharina Emmerich in ihrer Version über die Passion den Namen des bösen Schächers als Gesmas aufschrieb, der auch im Film Die Passion Christi verwendet wurde. Also, dieser Kinofilm, Die Passion, gründete sich auf katholische Seher. Er basierte nicht auf dem Wort Gottes. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen.
Extrem wichtig, das zu begreifen.
Eine andere Geschichte, die zwar in der frühen Kirche im Umlauf war, aber unbewiesen ist, erzählt, wie die heilige Familie diese zwei Schächer auf ihre Reise nach Ägypten traf, als sie vor dem Zorn des Herodes flohen. Von Mitgefühl bewegt wollte Dismas die heilige Familie unbeheiligt davon kommen lassen, aber Gestas wollte sie berauben und sie verletzen. Also bestoch Dismas Gestas, so sagt es natürlich die Tradition,
ja,
mit 40 Drachmen, um sie in Ruhe zu lassen. Die gesegnete Mutter sagte zu Dismas, Gott der Herr soll dich mit seiner rechten Hand halten und die Vergebung der Sünden gewähren. Wer verspricht dir den Sündenerlass?
Maria.
Maria. Darauf antwortete das Kleinkind Jesu, nach 30 Jahren Mutter, werden die Juden mich in Jerusalem kreuzigen und diese zwei Räuber werden mit mir am Kreuz erhöht werden. Dismas zu meiner Rechten und Gestas zu meiner Linken. Und nach jenem Tag wird Dismas mir ins Paradies vorangehen. Sie sagen, dass es dafür keine Bekräftigung gibt, aber der Katholizismus liebt die apokryphischen Schriften.
Ja.
Also, diese Geschichte, Martin, ist eine Fantasie.
Ja.
Eigentlich ist es jämmerlich, dass Menschen derartigem irgendwelchem Glauben schenken.
Das Problem ist folgendes, wenn man wirklich die Bibel studiert und diesen Sachverhalt und wenn man den Geist der Weissagung wie Sieg der Liebe liest, kann man sehen, dass das überhaupt nicht zum Stil von Jesus passt. Überhaupt nicht.
Nein, das tut es nicht. Jedenfalls hätte Jesus als Kleinkind, der immer noch Muttermilch trank, diese Aussage nicht treffen können. Bei Maria können wir es komplett vergessen, denn sie war von der Kreuzigung Jesu genauso überrascht wie die Jünger. Das ist offensichtlich eine erfundene Geschichte. Aber der Samen, der hier gepflanzt wird, besagt, dass der gute Schächer unter dem Schutz von Maria steht.
Ja, so heißt es hier.
Lass uns kurz zum Film Die Passion Christi zurückkommen. Mel Gibson erzählte Christianity Today, ich bin tatsächlich erstaunt, wie, ich würde sagen, die evangelikale Zuschauerschaft auf diesen Film reagiert hat. Mehr als irgendeine andere christliche Gruppierung. Was das so erstaunlich macht, so Gibson, ist, dass der Film so marianisch ist. Er nennt sie eine gewaltige Miterlöserin und Mittlerin. Was sagst du dazu, Martin?
Nun, das ist gotteslästerlich.
Das ist gotteslästerlich. Denn es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen.
Das ist Jesus Christus.
Der Mensch Jesus Christus. Diese Aussage ist nicht biblisch.
Für mich ist es auch erstaunlich, dass Menschen, dass evangelikale Christen nicht einmal erkennen, wie marianisch das ist.
Ja, genau. Aber es reicht noch weiter und tiefer als das. Das ist ein Bild aus dem Kinofilm von reuigen Schächer. Und man sieht, dass er etwas um den Hals trägt. Sagt die Bibel irgendetwas darüber? Nichts, stimmt's?
Nein.
Betrachten wir das näher. Der reuige Schächer am Kreuz trug ein katholisches braunes Kapulier, was ihm somit ermöglichte, das Fegefeuer zu umgehen.
Okay.
Nun, Martin, ist das Fegefeuer eine biblische Lehre?
Ganz und gar nicht.
Nun, begann deshalb die Reformation mit Martin Luther?
So ist es. Wegen der Ablässe, um aus dem Fegefeuer zu kommen.
Was war der Zweck des Fegefeuers?
Um für die Sünden zu bezahlen.
Um für die Sünden zu bezahlen, die einem von einem Priester vergeben wurden?
Ja.
Also, wer bezahlt für die Sünden?
Der Mensch selbst.
Gut, braucht man da Christus, der für einen bezahlt?
Nein.
Das ist also ein Verneinen der Versöhnung.
So ist es. Man kann von seinen Verdiensten Gebrauch machen, aber das war's dann.
Ja. Der Weg nach Golgatha im Film erfüllte genau die Stationen des Kreuzwegs und die fünf schmerzhaften Geheimnisse des Rosenkranzes. Nichts davon steht in der Bibel.
Nein.
Nichts davon.
Also das geht alles zurück auf Tradition.
Stimmt. Und laut Ihnen, Martin, sagte Jesus am Kreuz, es ist ausgeführt. Anstatt, es ist vollbracht. Also finished. Warum sollten Sie so etwas tun? Wir müssen diese Dinge studieren. Laut Rom wurde die Eucharistie am Kreuz ausgeführt. Nun, die Eucharistie ist eine Fortführung des Opfers.
Ja.
Tatsächlich sagen Sie, dass es genau das gleiche Opfer ist, wie das, was am Opfer stattfand. Aber die Bibel sagt, dass er einmal geopfert wurde. Für allemal. Die Eucharistie, das Sakrament unseres durch Christus am Kreuz vollbrachten Heiles, ist auch ein Lobopfer zur Danksagung für das Werk der Schöpfung. Das stammt aus dem katholischen Katechismus, Artikel 1359. Wir müssen uns das noch detaillierter betrachten. Hier ist der Artikel 1359. Die Eucharistie, das Sakrament unseres durch Christus am Kreuz vollbrachten Heils, ist auch ein Lobopfer zur Danksagung für das Werk der Schöpfung. Im eucharistischen Opfer wird die ganze von Gott geliebte Schöpfung durch den Tod und die Auferstehung Christi dem Vater dargebracht. Durch Christus kann die Kirche das Opfer des Lobes darbringen zum Dank für alles, was Gott in der Schöpfung und in der Menschheit an Gutem, Schönem und Gerechtem getan hat. Hier wird ausgesagt, dass das Kreuz eine Ausführung war. Sagen wir, eine Einführung war, wenn man so will, eines ewigen Opfers in der Messe.
Es wurde in Bewegung gesetzt.
Und das Opfer wird für die Menschen gebracht. Aber dadurch werden sie schön und gut.
Die Kirche.
Ja, die Kirche macht die Menschen gut und schön durch diese eucharistische Opfer. Nun, Martin, ist das biblisch?
Nein, überhaupt nicht.
Nein. Es ist Christi Gerechtigkeit, die einem zugerechnet wird. Das ist unsere Gerechtigkeit. Kein Ritual. Keine Teilnahme an irgendeinem Ritual wie der Messe kann zu diesem Opfer etwas beitragen.
Nein.
Das ist also ein sehr wichtiger Punkt. Siehst du, Martin, dass es, wie schon gesagt, zwei Klassen gibt? Diejenigen, die das Opfer annehmen und die, die das nicht tun.
Richtig.
Diejenigen, die das freie Geschenk der Erlösung und die zugerechnete Gerechtigkeit Christi annehmen und diejenigen, die ihre Werke bringen.
Ja.
Hier hat man einen klaren Fall, bei dem die Werke gebracht werden, weil Jesus es nicht vollendete. Er führte nur die Messe aus.
Ja, er setzte es in Gang und jetzt muss man es durch die Kirche weiterführen.
Wenn man die Douay Rheims liest, die jesuitische englische Ausgabe der Bibel, heißt es, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollzogen.
Aha.
Das ist also eine sehr eigenartige Übersetzung. Und er neigte das Haupt und gab den Geist auf. Wenn man das jetzt in der Bibel liest und nicht in der katholischen Version, dann heißt es, als Jesus nun den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und verschied. Sieht man das in den Konkordanzen nach, steht da im Griechischen teleo. Es bedeutet zu Ende bringen, abschließen. Beenden, vorbei, beendet, durchführen, ausführen, vollenden, erfüllen. So, dass das Getane dem entspricht, was gesagt wurde, dem Auftrag, dem Befehl und so weiter. unter besonderer Berücksichtigung des Themas den Inhalt eines Befehls ausführen, einen Prozess vervollständigen. Es ist ein abgeschlossener Prozess. Es ist nicht vollzogen.
Nein.
Martin, lass uns einfach zur Bibel zurückgehen, weil das der einzige sichere Weg ist. Jesaja 53, Vers 12. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat, um sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. So die Bibel. Und das ist das Alte Testament. Und Martin, er trug die Sünden. Also da gibt es kein Fegefeuer, wo man die Konsequenzen seiner Sünden trägt. Und er tritt für die Sünden ein. Er betet für sie. Nicht Maria oder sonst irgendjemand oder die Kirche. Jesus tat das. Markus 15, Vers 28. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Also das Neue Testament wendet diese Textstelle bei Jesaja im Alten Testament auf Jesus Christus an.
Ja, und auf das Kreuz.
Es ist in Stein gemeißelt. Daran kann man nicht rütteln.
So ist es.
Lass uns zu einem weiteren kleinen Begriff kommen, der Kontroversen schafft. Nämlich das englische Wort Atonement, Versöhnung. Dieses Wort wurde von Tyndale geprägt. Er grübelte über die Bedeutung des Wortes nach. Und es ist wirklich ein wunderschönes Wort. Es bedeutet zu einem machen.
Zusammen.
Römer 5, Vers 11. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben.
Atonement.
Wieder mit Gott eins wurden.
Genau.
Gehen wir zur New World Encyclopedia, steht dort zu Atonement, Versöhnung bedeutet, dass das zwei Parteien, die sie entfremdet haben, weil einer den anderen beleidigt, sich schließlich miteinander versöhnen. Normalerweise beinhalten sie zwei Phasen. Die Handlung der Sühne des Täters, um von der beleidigten Partei Vergebung zu erhalten, und zweitens Versöhnung, ein wiedererlangter Zustand der Einheit danach. Das bedeutet es. Das ist eine Beschreibung des Wortes Atonement. Nun, sogar die katholischen Bibeln verwenden dieses Wort. Und die modernen Versionen verwenden das Wort auch. Aber sie haben eine andere Definition dafür. Man muss also sehr vorsichtig sein, wie man etwas liest. Denn wenn man nicht ihre Definition hat, könnte man überrumpelt werden, weil es ja das gleiche Wort ist.
Das ist sehr raffiniert.
Ja, das ist wirklich ziemlich schlau und gewieft. Ein weiteres wichtiges Wort ist Propitiation, Sühnopfer. Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühnopfer, Propitiation. Es kommt vom griechischen Hilasterion. Durch den Glauben an sein Blut. Das ist sehr, sehr wichtig. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschiedenen Sünde, als Gott Zurückhaltung übte, und seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das des Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Martin, wie wird man gemäß dieses Textes gerettet?
Nur durch das Blut Christi, durch den Glauben.
Gut, ist das Blut wichtig?
Nun, ohne es kann man nicht gerettet werden.
Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Sagt das nicht die Bibel?
Ganz genau.
Also ist das Blut unbedingt notwendig. Und dieses Wort Propitiation, griechisch Hilasterion, hat noch eine weitere Bedeutung. Die Bundeslade hatte oben einen Sühnedeckel.
Aha.
Und dieser Sühnedeckel ist das Hilasterion.
Okay.
Dieser Sühnedeckel, laut Luther der Gnadenstuhl, schützt uns vor der Verurteilung durch das Gesetz. Es ist der Thron Gottes. Es ist der Mittelpunkt, das Epizentrum seiner Macht und seiner Gnade.
Dieser Sühnedeckel repräsentiert Christus. Und wenn man es versäumt, ihn sich als Schutz zu eigen zu machen, steht man
unter der Verurteilung des Gesetzes. Sehen wir also dieses Wort an. Es ist ein wunderschönes Wort. Propitiation. Es bedeutet, den Zorn durch ein Opfer abzuwenden. In Bezug auf die Soteriologie, das ist die Lehre vom Heil, bedeutet Propitiation, Gottes Zorn durch das versöhnende Opfer Christi zu beschwichtigen oder ihm Genüge zu tun. Das stammt aus Basic Theology, A Popular Systematic Guide to Understanding Biblical Truth. Sehen wir uns das Wort in der Konkordanz an. Das steht für Propitiation, Hilasterion, Neutrum, eine Ableitung von diesem hier, ein Ort oder Mittel, das konkret ein versöhnendes Opfer oder speziell der Deckel der Bundeslade im Tempel ist. Propitiation. In diesem Wort steht sehr viel Theologie, stimmt's?
Ja, wirklich, das ist erstaunlich.
Das Studium darüber, wie der Zorn abgewendet wird, bringt einem wirklich zum Staunen. Die Leute sagen dann, Gott ist ein rachsüchtiger Gott, er hasst jeden, er möchte jeden bestrafen. Aber sie fassen das falsch auf, er hasst die Sünde.
So ist es.
Aber er liebt den Sünder.
Gott hat einen Zorn auf die Sünde.
Ah, und Sünde ist per Definition die Übertretung des Gesetzes. Wir müssen also diesen Lehrplan aller Zeiten verstehen. Wir müssen den Erlösungsplan verstehen. Und wenn wir ihn nicht verstehen, befinden wir uns in Kains Kategorie.
Leider, wie du schon sagtest, es gibt nur zwei.
Es gibt nur zwei, also wir müssen das sehr, sehr deutlich machen. Im Gegensatz dazu liegt das Prinzip, dass der Mensch sich selbst durch seine Anstrengungen erlösen kann, jeder nicht-christlichen Religion zugrunde. Nur zwei Wahlmöglichkeiten, Martin.
Genau.
Man ist entweder Abel oder Kain. Man ist entweder der Schächer zur Linken oder der Schächer zur Rechten. Es gibt keine andere Wahl.
Genau.
Lassen wir uns einen Blick auf diesen Krieg werfen. Die Erlösung im Islam. Ich könnte da hunderte von Versen und hunderte Aussagen ausführen. Aber lass es uns weiter sehr einfach halten. Das stammt aus einer islamischen Quelle. Da Gott allmächtig ist, brauchte die von Christen erdachte Scharade nicht, um den Menschen zu vergeben. Im Koran sagt Jesus, dass wir alle in einem Zustand des Gutseins erschaffen wurden. Halten wir einmal inne. Steht da im Gegensatz zur Bibel?
Ja.
Alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Da ist keiner gerecht, nicht einer. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig.
So ist es. Überaus trügerisch.
Martin, das ist das genaue Gegenteil der Heiligen Schrift, richtig?
Ja, das passt genau zu Hollywood. Glaube an dich, folge deinem Herzen.
Folge deinem Herzen. Wie kann man seinem eigenen Herzen folgen, wenn es überaus trügerisch und bösartig ist? Also Martin, er hat den Menschen nicht mit irgendeiner Erbsünde belastet, da er Adam und Eva vergab. Nun, die Lehre von der Erbsünde ist eine katholische Lehre, dass man die Sünde Adams erbt. Nirgendwo in der Bibel steht, dass man die Sünde Adams erbt. Aber man erbt seine gefallene Natur. Denn als er fiel, hatte er eine gefallene Natur. Und das Einzige, was er seinen Nachfahren weitergeben konnte, war seine gefallene Natur. Denn er hatte keine andere.
Ja, stimmt.
Dein Pech ist nun, dass du dir eine gefallene Natur hast.
So ist es.
Und deiner Frau, ist das nie aufgefallen?
Doch, das hat sie sicher.
Oh, ich verstehe. Gut, gemäß des Korans vergibt uns Allah.
Forgives us.
Da wir alle persönlich für unsere Handlungen verantwortlich sind, gibt es im Islam keine Notwendigkeit für einen von Menschen erfundenen Erlöser. Die Erlösung kommt von Gott allein. Es braucht kein Opfer. Allah vergibt einem und durch die guten Werke und durch das eigene Gutsein, das man hat, kann man den Himmel erlangen. Das ist die Art und Weise, Kains.
Ja, ganz genau.
Das verneint das Opfer, das verneint das Lamm Gottes, das verneint das Kreuz.
Exakt, also, sie bieten ihre Werke an und nicht das Lamm auf dem Altar.
Stimmt. Und das ist eine der großen Religionen. Das sind mehr als 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten.
Okay.
Was ist mit der buddhistischen Welt? Hier kommt die New World Encyclopedia zu Wort. Der Buddhismus ist weit davon entfernt, theistischer zu sein, also hat er kein wirkliches Konzept zu einer Versöhnung mit Gott. Stattdessen konzentriert er sich auf eine Versöhnung mit den Mitmenschen, indem er die Wichtigkeit der Vergebung lehrt. Sogar wenn man von jemandem gekränkt wurde, der eine Sünde gegen einen begangen hat, soll man diesem vergeben. Also die Versöhnung mehr von der angegriffenen Partei eingeleitet, als von dem die Kränkung ausging. Man soll Metta, liebevoll Geduld, Karuna, Mitgefühl und Mudita, verständnisvolle Freude, praktizieren. Doch die ganze Vorstellung über Vergebung kommt von der Überzeugung, dass sie beide, sowohl den Beleidigten wie auch den Beleidiger, davon bewahrt, negative und schädliche Gefühle aus dem Karma zu entwickeln, das sie unglücklicherweise in Sünde und Elend verstrickt. Keine Notwendigkeit eines Erlösers.
Nein.
Man führt seine eigenen Handlungen durch.
Man selbst führt die Vergebung aus.
Ja, und das sind die guten Werke. Und das braucht man. Also, im Buddhismus braucht man keinen Erlöser. Martin, damit ist ein weiterer großer Teil der Menschheit auch dahin. Das gleiche gilt für den Hinduismus. Es wird kein Mittler gebraucht. Nun, lass uns die katholische Sichtweise betrachten. Reverend Jones an der Grace Cathedral in San Francisco schrieb ein Buch Reimagining Christianity, zu Deutsch etwa Christentum neu denken. Darin stellt er fest, die Fixierung der Kirche auf den Tod Jesu als universell erlösender Akt muss aufhören, um der Platz des Kreuzes muss im christlichen Glauben neu gedacht werden. Warum? Wegen des Leideskultes und des rachsüchtigen Gottes dahinter. Sie leugnen also, dass Jesus für unsere Sünden starb.
Jesus died for your sins.
Gott würde seinen Sohn nicht leiden lassen. Jesus starb ja, weil er seine guten Werke bis zum Kreuz verfolgte. Aber nicht für dich. Nicht des Lammes Blutes rette dich. Es sind die guten Werke.
Ja. Ich dachte gerade an das Jesus-Seminar, das wir auch schon zeigten. Sie sagten, man müsse den Sohn lieben, aber den Vater hassen. Das läuft fast aufs Gleiche heraus.
Genau das Gleiche. Aber Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich. Das Thema ist Sünde, nicht die Person. Gut. Über die Versöhnung sagt Jones zudem, Jesus' Opfer gab es, um einen zornigen Gott zu besänftigen. Stellvertretende Strafe war die Bezeichnung dieser abscheulichen Lehre. Er leugnete die Versöhnung gänzlich und nennt sie eine abscheuliche Lehre. Die Bibel sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung der Sünde. Nun, Martin, wir haben zwei Gruppen von Menschen.
Genau, ganz klar.
Ob man jetzt ein Buddhist oder Muslim oder Anhänger des Schamanismus oder Hindu, all die Religionen, oder ob man ein Katholik ist, man braucht keine Versöhnung.
Laut Ihnen.
Man braucht die Kirche, man braucht die Werke und man wird für die eigenen Sünden im Fegefeuer zahlen. Keine Notwendigkeit eines Erlösers. Sehen wir doch, was der Geist der Weissagung zu sagen hat. Das stammt aus Manuscript Releases 548. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Worte zeigen uns, warum Gottes Zorn auf seinen eingeborenen Sohn fiel, warum der Unschuldige für den Schuldigen litt und warum der Gerechte die Strafe trug, die ausschließlich dem Ungerechten galt. Jesus kam, um die Strafe für die Übertretung des Menschen zu tragen, um die Unveränderlichkeit von Gottes Gesetz und die Rechtschaffenheit seiner Regierung zu wahren und zu rechtfertigen. Er kam, um der Sünde ein Ende zu machen und eine ewige Gerechtigkeit zu bringen. Martin, stimmt das mit der Schrift überein?
Hundertprozentig. Tatsächlich ist das eine sehr gute, eine wunderschöne Erklärung dessen, was wir dort finden.
Gut. Hier wird also ein Gedanke eingeführt, den die evangelikale Welt auslässt. Nämlich Gottes Gesetz.
Ja.
Weil die Sünde die Übertretung des Gesetzes und Gott die Sünde hasst. Wenn also Gott die Sünde hasst, dann hasst er die Übertretung des Gesetzes.
So ist es. Und dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, bestärkt er in Wirklichkeit das Gesetz.
Ja, und die Gültigkeit des Gesetzes. Keineswegs nahm er das Gesetz dadurch weg, sondern er bestätigte es. Denn wenn er es wegnehmen könnte, hätte er nicht zu sterben brauchen.
So ist es.
Denn wo es kein Gesetz gibt, da gibt es keine Sünde. Martin, lass uns einfach sicher gehen. Und die einzige Weise, sich versichern zu können, besteht darin, zur Schrift zu gehen.
So ist es.
Kolosser 1, Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ist das Blut wichtig?
Es ist der zentrale Punkt.
Kolosser 1, Vers 20. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden macht durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Gibt es irgendeinen anderen Weg?
Nein.
Es ist das Lamm Gottes oder gar nichts, richtig?
Und der Glaube an dieses Blut.
An das Blut. Gut, Vers 21. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Erkennst du da den Schächer am Kreuz, den der bereute?
Zu 100%.
Musste er ein Skapulier tragen?
Nein.
Damit er unter dem Schutz Marias stand?
Nein. Denn er geht nicht ins Fegefeuer, um dort für seine vergebenen Sünden zu zahlen.
Die wurden schon bezahlt.
Und hier wurde noch etwas gezeigt. Böse Werke. All unsere Werke sind ein schmutziges Kleid.
Ja. Der Katholizismus sagt, dass der Schächer nicht ins Fegefeuer kam, weil er es wegen Maria umging.
Oh.
Aber das Fegefeuer werden sie nicht los, denn du musst noch da hineingehen. Na gut, lass uns weitermachen mit Vers 22. Versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wie wirst du erlöst, Martin?
Durch das Blut.
Durch das Blut. Wer stellt dich tadellos und unverklagbar dar? Deine Werke oder er?
Christus.
Christus. Hebräer 9, Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hat der Islam recht?
Nein.
Hat der Katholizismus recht?
Nein.
Liegt der Buddhismus richtig?
Nein.
Hat jenseits des biblischen Christentums irgendeine Religion da draußen recht?
Nein.
Es kann nicht sein. Das ist kein Angriff.
Nicht wir sagen das. Nein.
Nein. Die Schrift sagt es.
Die Bibel sagt es.
Du hast recht, Martin. Du hast völlig recht. Gut. Im Review and Herald steht, der Erlösungsplan wurde in ein Opfer gelegt, das so breit, tief und hoch war, dass es unermesslich ist. Christus sandte nicht seine Engel auf diese gefallene Welt, während er im Himmel geliebt wäre, sondern er selbst ging ohne das Heerlager und trug die Schmach. Er wurde ein Mann der Sorgen und mit Schmerz vertraut. Er nahm unsere Gebrechen und trug unsere Schwächen. Wenn man nun seine bekennenden Nachfolger keine Selbstverleugnung zeigt, sieht Gott das als seine Verleugnung des christlichen Namens an. Wer bekennt, mit Christus eins zu sein und seinem kostspieligen, selbstsüchtigen Verlangen nach prachtvoller Kleidung und Mobiliar und üppigen Speisen frönt, ist nur dem Namen nach ein Christ. Christ zu sein bedeutet, Christus ähnlich zu sein.
Martin,
fügt das noch eine kleine weitere Dimension hinzu?
Ja, stimmt.
Wenn man die Gerechtigkeit Christi angenommen hat, wer wohnt dann in einem?
Christus.
Ja, Christus. Und dann macht man immer noch das, was man zuvor getan hat?
Nein.
Ah, okay.
Man wird eine neue Kreatur.
Willst du mir sagen, dass, wenn man Jesus Christus und seine Gerechtigkeit annimmt, was rechtes Handeln heißt, dann muss man so sein und leben wie er?
Ja.
Willst du mir also sagen, dass die Gerechtigkeit Christi sich im Gehorsam gegen seine Vorschriften zeigt?
Das muss es. Ansonsten befindet man sich im Gegensatz. Man kann beides nicht mischen.
Ah ja. Kann man also als Christ sagen, nun, ich bin durch das Lammesblut gerettet. Jetzt kann ich mein Leben genießen, essen, trinken und fröhlich sein und so weitermachen wie zuvor, weil ich ja von des Lammes Blut bedeckt bin.
Leider ist es genau andersherum.
Es ist das genaue Gegenteil.
Ja.
Man muss Christus ähnlich werden.
Man kann nicht so bleiben.
Gut. Warum musste Jesus sterben? Und warum kann man die Versöhnung nicht leugnen, ohne dass eigene ewige Leben zu gefährden. Der Streitpunkt war Gerechtigkeit und Gnade. Gottes Gesetz ist dafür von zentraler Wichtigkeit, denn Gerechtigkeit ist ein juristischer Begriff. Und man kann ohne Gesetz keinen juristischen Begriff haben.
Ja, das stimmt.
Das ist doch richtig.
Das stimmt.
Wenn man in einem Gerichtshof kommt, wird man nach dem Gesetz B und verurteilt. Und derjenige, der einen vertritt, ist ein Gesetzesvertreter, ein Anwalt, oder?
Ja, und dann hat man den Richter,
ja,
der urteilt.
Das stimmt. Also Gerechtigkeit. Nun, der Sünde-Sold ist?
Der Tod.
Gut, lass uns das umformulieren. Der Sold für die Übertretung des Gesetzes ist?
Der Tod.
Der Tod. Und wenn man ein Übertreter ist, dann verlangt die Gerechtigkeit, dass man stirbt.
Ja, so sagt es das Gesetz.
Okay. Was verlangt die Gnade?
Die Gnade nimmt die Strafe des Gesetzes weg.
Ah, also ist die Verdammung weg?
Ja.
Martin, würdest du sagen, dass Gerechtigkeit und Gnade Gegensätze sind?
Ja.
Sie sind totale Gegensätze, oder?
Ja.
Die Gerechtigkeit verlangt den Tod und die Gnade fordert das Fortbestehen des Lebens.
So ist es.
Beides sind völlige Gegensätze. Aber wenn man jetzt sagen möchte, aber die Übertreter verdienen Gerechtigkeit, dann muss das die Gnade ausschließen.
So ist es. Denn dann muss die Strafe umgesetzt werden.
Richtig. Ich vermute, dass Satan, als er aus dem Himmel geworfen wurde, was Gerechtigkeit war, zu Gott sagte, mit Verlaub, aber wie kannst du der Menschheit Gnade zeigen, wenn sie das Gebot übertreten, wenn du doch ein Gott der Gerechtigkeit bist? Wenn sie übertreten, verdienen sie die gleiche Bestrafung, Tod.
So ist es.
Aber du sagst, dass du ein barmherziger Gott bist und ihnen vergibst, dann bist du kein gerechter Gott.
Nun, wenn man das nur für sich nimmt, hat er recht.
Gut, nun, was ist, wenn ich dir sage, Martin, dass Gerechtigkeit und Gnade sich am Kreuz geküsst haben?
Ja.
Also muss das Kreuz auf eine Weise die Forderungen der Gerechtigkeit erfüllen,
genau,
und auch gleichzeitig den Anforderungen der Gnade genügen.
Ja.
Ist das richtig?
Das muss richtig sein.
Okay, das Kreuz ist also unbedingt notwendig. Und ein Leugnen, irgendeiner dieser Bestandteile, ist ein Leugnen der Versöhnung.
Ja.
Gut. Lass uns das betrachten. Psalm 89, Vers 15. Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Wieder die zwei Gegensätze. Sie können nicht versöhnt werden, sagt der Teufel.
Stimmt.
Gut. Sie können nicht versöhnt werden, sagt auch die religiöse Welt. Also muss man selbst die Forderungen der Gerechtigkeit durch gute Werke erfüllen.
Ja.
Man muss durch die eigenen guten Werke versöhnen. Jesaja 9, Vers 6. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, das er gründete und festigte mit Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Wenn man jetzt das Wort Friede herausgreift und im Psalm 119, Vers 165 nachschaut, steht dort, großen Frieden haben die, dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Martin, können wir es dann auch so lesen? Die Mehrung der Herrschaft und diejenigen, die dein Gesetz lieben, werden kein Ende haben auf dem Thron.
Ja, das stimmt.
Recht und Gerechtigkeit werden herrschen.
Genau.
Gut, aber dann hat man den Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wahrheit, Martin, lass uns das nochmals definieren. Psalm 119, Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit.
Genau.
Können wir es dann umformulieren? Gnade und Gesetz sind einander begegnet? Wäre das zulässig?
Ja, denn da steht es ja.
Es ist eine Definition von Wahrheit, richtig? Gut, Man hat also wieder Gerechtigkeit und Gnade.
Ja, sogar Gerechtigkeit und Friede. Wenn man da Gesetz für Friede einsetzt, hieß es, Gerechtigkeit und das Gesetz haben sich geküsst.
Stimmt. Sie haben sich geküsst. Wo haben sie sich geküsst? Am Kreuz. Dort ist der einzige Platz, wo sie sich geküsst haben. Hier ist ein Zitat aus dem Leben Jesu. Satan quält den Heiland mit heftigen Versuchungen. Der Blick Jesu konnte nicht durch die Pforten des Grabes dringen.
Das stimmt.
Martin, warum nicht? Nun, weil Sünde überaus sündig ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und er starb für die Übertretung des Gesetzes. Nun, ist der Sünde Sold der Tod?
Ja.
Er konnte nicht durch die Pforten des Grabes sehen. Welchen Tod starb er? Den ersten oder den zweiten Tod?
Den zweiten Tod. Denn danach gibt es nichts mehr.
Ja, das stimmt. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus dem Grabe als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Für ihn war es also das ultimative Opfer. Er befürchtete, das Maß der Sünde würde in den Augen Gottes so schwer wiegen, dass er auf ewig von seinem Vater getrennt wäre.
Und das macht es umso viel klarer, dass es der zweite Tod war.
Ja.
Es gab keine Hoffnung und galt ewig.
Ja. Er fühlte die Seelenangst, die den Sünder befallen wird, wenn die erlösende Gnade nicht länger mehr für das schuldige Geschlecht Fürbitte einlegt. Es war das Gefühl für die auf ihm ruhende Sündenlast, die den Zorn des Vaters auf ihn als den Stellvertreter der Menschheit fallen ließ und die den Leideskelch so bitter machte, dass sein Herz brach. Das ist eine unglaubliche Aussage, Martin. Grübeln wir noch ein wenig darüber nach. Der Sündesold ist der Tod.
Ja, Tod.
War in Jesus irgendeine Sünde?
Nein.
Martin, hätte Jesus auch nur die allerkleinste Sünde in sich gehabt, wäre er da von den Toten auferstanden?
Nein.
Er wäre für immer gewesen, stimmt's? Aber die Bibel sagt, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Warum? Weil er keine Sünde hatte.
Also es war so, dass er zwar starb, aber es gab keine Übertretung, die den Tod notwendig machte.
Keine, oder? Es wird jetzt sehr kompliziert. Für wen starb er dann? Für die Menschheit, richtig? Gut, das müssen wir noch entfalten. Denn der Erlösungsplan wurde sehr tiefgründig gelegt. Wirklich sehr tiefgründig. Das sind jetzt meine Gedanken, Martin. Oh, welcher Preis! Er trug alles Leid und alle Schuld der Menschheit. Was für eine Beleidigung für den Sohn Gottes, wenn man die Versöhnung leugnet. Würdest du dem zustimmen?
Ja, aber sicher doch. Sonst passt nichts zu dem, wofür Jesus auf diese Erde kam.
Ich werde weiterhin sagen, was für eine Beleidigung, dass Protestanten eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung unterzeichnet haben. Wenn er doch alles bezahlte und wir ihm alles schulden, wirklich alles. 2. Korinther 5, Vers 25. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Antwort liegt also in einer Sache. Er wurde für uns zur Sünde. Das ist ein komplizierter Gedanke, den wir ergründen müssen. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gottes dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt? Wessen Werk ist das Erlösungswerk?
Gottes, Jesu Werk.
Ja. Oder Vers 28. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden viele auf sich zu nehmen, oder vollzog er da die Messe, die eine Fortsetzung des Opfers ist?
Nein, es ist vollbracht.
Zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Das ist der Erlösungsplan.
Ja.
Jetzt müssen wir uns seine geistige Gültigkeit ansehen. Lass uns nochmal wiederholen. Es gibt heute auch im Endgericht nur zwei Arten von Menschen. Die eine missachtet Gottes Gesetz, die andere befolgt es. Christus erklärt uns, woran wir erkennen können, ob wir treu oder untreu sind. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das ist eine Verheißung, stimmt's? Wer mich nicht liebt, aber hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Ist das eindeutig?
Ja, das ist so deutlich.
Ist das biblisch?
Ja, denn es kommt direkt aus der Bibel.
Es ist, als ob man die Heilige Schrift liest, man kann es nicht abschreiten. Das kommt aus Bilder aus dem Reich Gottes. Gut, ist das Gesetz entscheidend?
Ja.
Okay.
Lesen wir weiter. Der Tod ist infolge der Sünde Adams auf das ganze menschliche Geschlecht gekommen. Alle ohne Unterschied sinken ins Grab. Durch die Einsetzung des Erlösungsplanes werden alle wieder aus unseren Gräbern hervorgehen. Es gibt eine zukünftige Auferstehung der Toten, der Gerechten und Ungerechten. So sagt Apostelgeschichte 24, Vers 15. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christo alle lebendig gemacht werden. 1. Korinther 15, Vers 22. Dennoch wird ein Unterschied bestehen zwischen den beiden Klassen, die aus den Gräbern hervorgehen werden. Alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Es wird Johannes 5, Vers 28 und 29 zitiert. Die, die der Auferstehung des Lebens würdig befunden wurden, sind selig und heilig. Über solche hat der andere Tod keine Macht. Die Menschen hingegen, die nicht durch Buße und Glauben Vergebung erlangt haben, müssen die Strafe für die Übertretung der Sünde Sold erdulden. Stimmt's?
So ist es.
Sie erleiden Pein nach ihren Werken unterschiedlich in Dauer und Stärke, die mit dem anderen Tod endet. Da ist es Gott in Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit und Gnade unmöglich, den Sünder in seinen Sünden zu erretten, muss dieser sein Leben lassen, das er durch seine Übertretung verwirkt hat und dessen er sich unwürdig erwies. Der Psalmist sagt, es ist noch um ein kleines, so ist der Gottlose nimmer, und wenn du nach seiner Stätte sehen wirst, wird er weg sein. Ein anderer, erleuchteter Schreiber erklärt, sie sollen sein, als wären sie nie gewesen. Zitate aus Psalm 37, Vers 10 und Obadja 16. Mit Schande bedeckt versinken sie in hoffnungslose ewige Vergessenheit. Ist das biblisch?
Es ist biblisch. Und wenn man noch Zweifel hat, ob es nicht noch mehr Wege gibt, aus denen man wählen könnte, zeigt einem das, dass es nur zwei Klassen gibt.
An welcher Auferstehung möchtest du teilhaben, Martin?
An der ersten.
An der ersten Auferstehung. Dann hat der zweite Tod keine Macht über einen. Okay, Martin, so sieht die Angelegenheit in Wirklichkeit aus. 5. Mose 24, Vers 16 führt einen weiteren wichtigen Punkt an, der die Dinge noch verkompliziert. Es heißt hier in 5. Mose 24, Vers 16, die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden. Und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Nun, kann ich laut diesem Vers für deine Sünde zahlen, Martin?
Nein.
Kann mein Vater für meine Sünde zahlen?
Nein.
Okay, das wirft die Frage auf, wie Jesus für meine Sünden bezahlen kann.
Nun, weil er Gott ist und die ganze Menschheit von ihm herkommt.
Okay, lass uns das detaillierter betrachten. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, stimmt's? 4. Mose 14, Vers 8. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt. Hier hat man also Gerechtigkeit und Gnade, stimmt's? Sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Martin, widerspricht das nicht im Vers 16 aus 5. Mose 24?
Ja, anscheinend schon.
Anscheinend schon, oder? Aber können wir sagen, dass 5. Mose 24, Vers 16 eine in Stein gemeißelte Aussage ist?
Ja.
Gut. Man kann also die Ungerechtigkeit der Väter nicht an den Kindern heimsuchen.
Nein.
Richtig?
So ist es.
Aber hier heißt es, dass die Ungerechtigkeit an den Kindern bis ins vierte Glied heimgesucht wird. Wir müssen das aufdröseln.
Ja.
Und versuchen, es zu verstehen.
Das muss studiert werden.
Okay. Lass uns die Kurzversion geben. Gott sagt, dass die Missetat nicht von einem auf den anderen übertragen werden kann. In welchem Sinn ist also die Missetat von Generation auf Generation übertragen? Die Antwort ist einfach. Die Handlung und das Beispiel, was die Eltern ihren Kindern vorleben, werden oft auf die Kinder übertragen und sie führen wieder aus, was die Eltern machten. Und das dauert bis zur dritten oder vierten Generation. Nun, in den Wissenschaften der Epigenetik haben sie entdeckt, dass eine schlechte Gewohnheit...
Nun, da fällt auch die Tradition darunter.
Ja, eine schlechte Gewohnheit wird mindestens bei den Nachkommen bis zur dritten oder vierten Generation beibehalten. Man neigt dazu, das zu essen, was die Eltern aßen, und die Kinder neigen dazu, das zu essen, was die Enkel neigen auch dazu. Wenn man auf die Bremse tritt und sagt, ich will das nicht, hat man in sich selbst einen Krieg.
Ja, so ist es.
Es ist also nicht Gott, der die Missetat heimsucht. Es ist die Missetat, die für ein paar Generationen aufrechterhalten wird.
Ja.
All diese Dinge sind sehr interessant, wenn man sie studiert.
Die Missetat wird durch die Tradition und die Epigenetik an die andere Generation weitergegeben.
Richtig.
Doch Gott sucht sie nur wegen ihrer Entscheidungen heim.
Richtig. Gab Adam seine üblen Neigungen an seine Nachfahren weiter?
Ja.
Und es gleicht einer Schlacht, sich selbst wieder davon zu lösen.
Man sieht das an den ersten beiden Söhnen.
Aha. Gut, das ist ein weiterer interessanter Punkt. Hebräer 7, Vers 9. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte entrichtet worden, denn er war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Lass uns das entfalten, Martin. Levi kam 350 bis 400 nach Abraham. Aber da er genetisch in Abraham war, er war noch in den Lenden Abrahams, gab er den Zehnten gewissermaßen in einem gemeinschaftlichen Sinn. Stimmt's? Die ganze Menschheit war gewissermaßen in Noah und Noahs Frau. Aber in Adam war die ganze Menschheit, Männer und Frauen, buchstäblich genetisch gegenwärtig.
Ja.
Als Adam sündigte, erbte die ganze Menschheit seine gefallene Natur. Nicht seine Sünde.
Nein.
Sondern seine gefallene Natur. Als Adam sündigte, erbte die ganze Menschheit seine gefallene Natur mit einer Neigung zur Sünde. Wer konnte dann den Fall der ganzen Menschheit wieder gut machen und für alle der Sünde sold, also mit dem Tod bezahlen? Nur einer, in dem die ganze Menschheit genetisch gegenwärtig und noch bevor Adam existierte. Und das ist Christus, durch den alles geschaffen wurde und in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. Jesus sprach zu ihnen in Johannes 5, Vers 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Hier ist der große Ich Bin. Die ganze Menschheit war in Adam. Adam fiel und die ganze Menschheit erbte seine gefallene Natur. Noch bevor Adam fiel, in wem war er da genetisch?
In Christus.
In Christus. Also der Einzige, der die Missetat der ganzen Menschheit tragen konnte, war jemand, in dem die Menschheit genetisch gegenwärtig war, bevor sie überhaupt existierte.
Und der nicht sündigte.
Und der nicht sündigte. Das ist Christus.
Denn deshalb konnte Adam nicht für das Menschengeschlecht sterben.
Das ist richtig. Lass uns das noch weiter entfalten. Römer 9, Vers 29. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Herrscher uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Ohne den Samen hätte die Menschheit keine Hoffnung, oder? Sodom und Gomorra sind Symbole für die letzte Vernichtung und stehen damit für den zweiten Tod. Stimmst du dem zu?
Ja.
Das Wort Samen steht hier in der Einzahl. Lukas 8, Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist natürlich Jesus. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Das heißt nicht und dem Samen, also von vielen, sondern also von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Der Same ist also der Einzige, der uns erlösen kann.
Ja.
Ansonsten wären wir wie Sodom und Gomorra.
So ist es.
Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn, für ihn geschaffen. Er ist der Schöpfer. Alles war, bevor es existierte, genetisch in ihm.
Stimmt.
Schließt das die Engel mit ein?
Ja. Er erschuf alles.
Alles. Johannes 1, Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Alles ist ein großes Wort, Martin.
Ja, einfach alles. Nichts im Universum, es heißt hier, ob im Himmel oder auf der Erde.
Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Er ist also der Einzige. Geht man zum Buch Offenbarung, wo niemand für würdig erfunden wurde, die Schriftrolle zu öffnen. War nur das Lamm, das geschlachtet war, würdig. Es gab niemand anderen. Nicht im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Nirgends gab es irgendjemanden außer ihn. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Stell dir das einmal vor, Martin. Das wird uns eine Ewigkeit beschäftigen. Hier ist der Gott-Mensch. Er ist völlig sinnlos. Und er nimmt das gefallene Fleisch Adams an. Aber er ist sinnlos.
Ja.
Er hat die sinnlosen Eigenschaften von seinem Vater und die gefallenen Merkmale von seiner Mutter. Das hört sich schrecklich an, aber so ist es eben. Und in diesem Sinne, wobei er Gott, der Schöpfer ist, hat er genetisch die ganze Menschheit in sich.
Okay.
Lass uns fortfahren. Hier ist ein Zitat aus Für die Gemeinde geschrieben. Dadurch, dass Christus allen Geboten Gottes gehorsam war, erwirkte er die Erlösung der Menschen. Das geschah nicht dadurch, dass er aus sich heraus und in einen Menschen einging, sondern indem er die menschliche Natur in sich aufnahm. Auf diese Weise schuf Christus aus sich selbst einen Menschen. Das Menschsein in Christus zu verankern und die gefallene Menschheit wieder mit Gott zu versöhnen, das ist das Werk der Erlösung. Christus nahm die menschliche Natur an, damit die Menschen mit ihm eins sein können. Wie er mit seinem Vater eins ist, damit Gott den Menschen lieben kann, wie er seinen eingeborenen Sohn liebt, damit die Menschen an der göttlichen Natur teilhaben und in ihm vollkommen sein können. Nur Gott konnte das tun.
Ja.
Macht das Jesus zu Gott?
Hundertprozentig.
Hundertprozentig. Wenn er nicht Gott ist, dann kann die Menschheit nicht genetisch in ihm sein. Also ist der Einzige, der den Preis bezahlen kann. Einer, der stellvertretend für und tatsächlich als die ganze Menschheit sterben kann.
Ja, genau.
Geh diesen Gedanken gründlich durch.
Nein, das ist nicht zu verstehen.
Man kann es nicht begreifen. Jede einzelne Sünde, die jeder Mensch je begangen hat, seit diese Welt existiert, er trug sie alle. Das hat ihm das Leben geraubt, ihn erdrückt, richtig? Das ließ ihm das Blut aus allen Poren treten. Indem er Mensch wurde, machte Christus die Sache für jedes Menschen zu seiner eigenen Angelegenheit. Er wurde zu Haupt der Menschheit, zugleich ein göttliches und menschliches Wesen. Konnte er mit seiner Menschlichkeit die gesamte Menschheit umfangen, während er dank seiner Göttlichkeit Anspruch auf den Thron des Ewigen erhaben konnte. Die einzige Person im ganzen Universum, die für und auch als du und ich sterben konnte, war Gott selbst.
So ist es.
Jesus Christus, Gott offenbart im Fleisch,
weil wir genetisch in ihm waren.
Richtig. Der Herr kann jeden von uns umfangen, denn sein Arm umschließt das Menschengeschlecht. Lass uns das nicht vergessen, nachdem Christus die notwendigen Schritte in Umkehr, Bekehrung und Glaube zugunsten des Menschengeschlechts unternommen hatte, ging er zu Johannes, um im Jordan getauft zu werden. Lass uns hier innehalten. Hat er je gesündigt?
Nein.
Muss er also je Buße tun?
Nein. Es ist unfassbar.
Er musste nicht Buße tun, weil er nie eine Sünde beging, richtig? Musste er je bekehrt werden?
Nein.
Nein, weil er nie unbekehrt war.
Er war nie unbekehrt. Und zu wem hätte er sich bekehren müssen? Zu sich selbst? Nun, das ist,
Musste er diesen Glauben ausüben?
Nein.
Nein, das musste er nicht, weil er vollkommen war.
Nein, weil er es ja selbst war, auf den der Glaube sich gründen muss.
Richtig. Nachdem Christus die notwendigen Schritte in Umkehr, Bekehrung und Glauben zugunsten des Menschengeschlechts, wenn er das nicht für sich selbst tat, für wen tat er es dann?
Für uns.
Gut. Wie vollkommen war seine Umkehr für dich?
Vollständig.
Wie vollkommen die Bekehrung? Wie vollkommen der Glaube?
Ja.
Das war kein Senfkorn, stimmt's?
Nein.
Dann ging er zu Johannes, um im Jordan getauft zu werden. Brauchte er denn eine Taufe?
Nein.
Er musste nicht wiedergeboren werden, richtig?
Nein, er tat das auch zu unseren Gunsten.
Kein Wunder, dass Johannes das wollte.
Ja.
Mit den Worten, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Für wen wurde er getauft?
Für die Menschheit.
Für die Menschheit?
Für den Sünder.
Ist das die vollkommene Taufe?
Ja.
Ist das die vollkommene Bekehrung?
Und der Erlösungsplan macht das notwendig.
Ja, absolut. Denn wenn man keine vollkommene Erlösung hat, dann erleidet man der Sünde Sold.
So ist es.
Als er aus dem Wasser herausstieg, kniete er sich am Ufer des Jordans nieder und sprach ein Gebet, wie es noch nie in den Himmel gedrungen war. Während er noch betete, öffnete sich der Himmel und die Herrlichkeit Gottes ruhte in Form einer goldglänzenden Taube auf ihm und aus dem höchsten Himmel wurde die Stimme des Unendlichen gehört. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Martin, ist der Erlösungsplan tief gegründet? Gibt es irgendeinen anderen Weg? Lass uns diese Frage stellen. Um den Ansprüchen der Gerechtigkeit Genüge zu tun?
Nein.
Gibt es irgendeinen anderen Weg, um den Ansprüchen der Gnade genügen zu tun?
Nein. Nicht einmal die eigene Reue ist gut genug.
Ist Christus Tod eine Notwendigkeit?
Unbedingt, hundertprozentig. Denn sogar er musste für uns bereuen. Und man muss daran glauben.
Aber der Islam sagt, dass es eine von Menschen erdachte Philosophie ist.
Und dass man Gutsein in sich selbst hat.
Das ist sehr faszinierend. Ist es ein wichtiges Thema?
Oh, es ist ein erlösungsrelevantes Thema.
Okay. Aus dem Leben Jesu, Seite 94. Jesu Blick schien den Himmel zu durchdringen, während er betete. Er wusste, wie sehr die Sünde die Herzen der Menschen verhärtet hat und wie schwer es für sie sein würde, seine Mission zu erkennen und die Heilsgabe anzunehmen. Ist es für die Menschheit heute immer noch schwierig?
Oh ja, definitiv.
Kämpfen sie dagegen? Er bat den Vater um Kraft, ihren Unglauben zu überwinden, die Fesseln zu sprengen, die Satan um sie gelegt hat, und um ihretwillen den Verderber zu besiegen. Er bat um einen Beweis, dass Gott die Menschen durch den Menschensohn in der Person seines Sohnes wieder annehmen wolle. Nur in seiner Person war das möglich, denn nur in ihm war die Menschheit genetisch gegenwärtig.
Ja.
Nie zuvor hatten die Engel ein solches Gebet gehört. Sie verlangten danach, ihrem Herrn eine Botschaft tröstlicher Gewissheit zu bringen, aber der Vater selbst wollte die Bitte seines Sohnes beantworten. Vom Throne Gottes her leuchtete strahlend seine Herrlichkeit. Der Himmel öffnete sich und eine Lichtgestalt, wie eine Taube, ließ sich auf des Heilands Haupt herab, als ein Sinnbild für ihn, den Sanftmütigen und Demütigen. Ist das nicht großartig?
Das ist es. Wirklich erstaunlich.
Nun, Martin, Hebräer 2, Vers 16 lautet in der King James, denn er nimmt ja nicht die Natur der Engel an, sondern den Samen Abrahams nimmt er an. Die neuen Übersetzungen tun diesem Vers Gewalt an. Denn die neuen Übersetzungen, wie etwa die NIV, sagen, denn wahrlich hilft er nicht Engeln. Und weg ist der ganze Erlösungsplan, indem man die Schönheit dieses Verses zerstört. Und außerdem wäre es eine Lüge.
Ja.
Denn Gott half Gabriel sehr wohl, als dieser vom Teufel auf seinen Weg gehindert wurde.
Ja.
Als er mit Daniel reden sollte, richtig?
Ja.
Es wäre nicht einmal wahr. Es wäre eine Lüge. Aber belassen wir es dabei. Wir haben darüber schon in einer früheren Folge gesprochen. Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.
Ja.
Siehst du da den Gnadenstuhl?
Genau.
Sieht man da den Sühnedeckel, das Hilasterion?
Ja.
Sieht man da den Sühneort, das Sühnemittel? Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in den gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um des Sündes willen und die Sünde im Fleisch verurteilt. Er bezahlte den Preis. Warum konnte er auferstehen?
Es gab keine Sünde.
Er hatte keine Sünde. Der Tod konnte ihn nicht halten. Denn der Sünde sollte es der Tod. Er hatte nicht gesündigt. Aber als er aufstand, war seine Auferstehung nicht gemeinschaftlich mit der ganzen Menschheit.
Ja, denn jeder, für den er starb, kann durch den Glauben an das Blut, das vergossen worden war, auch einmal mit ihm auferstehen.
Ja, da sind zwei Klassen hinter mir, Martin. Der Schächter zur Rechten und der Schächter zur Linken. Und sie müssen eine Entscheidung treffen.
Sie müssen wählen.
Spottet er, der eine?
Ja.
Er spottete, richtig?
Beide spotteten.
Ja, beide verspotteten ihn zu Anfang. Aber dann sandte der eine über Christus nach.
Ja.
Und er entschied sich, dass das der Weg zur Erlösung war. Und der andere verwarf ihn. Zwei Klassen. Sogar der auferstandene Erlöser kann den Unbußfertigen nicht retten.
Stimmt.
Weil man den Preis für den Unbußfertigen nicht zahlen kann. Es gibt also keine Erlösung in der Sünde.
Nein.
Es gibt eine Erlösung von der Sünde.
Das ist sehr wichtig. Denn viele Leute wollen, wie du es schon vorher angesprochen hattest, nachdem man bereut und es anerkannt hat, so weiterleben, wie es ihnen gefällt.
So wie vorher.
Das kann nicht funktionieren.
Nein, das kann es nicht.
Es muss eine Bekehrung geben.
Vers 4 lautet, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ist das Gesetz gerecht?
Oh ja, es ist gerecht.
Ja, natürlich ist es das.
Und es besteht fort.
Ja, es besteht weiter.
Es ist nicht weg.
Es hat es nicht abgetan, sondern das Gesetz bestätigt. Lass uns das überdenken. Das sind jetzt wieder meine Gedanken. Als Gott dem Menschen den Lebensodem einhauchte, war dieses Leben ewig und an die Bedingung des Gehorsams geknüpft.
Ja.
Stimmt das nicht?
Doch, es ist wahr.
Die gleiche Bedingung gilt auch heute, denn Gott verändert sich nicht. So besteht der einzige Weg, es zurückzuerlangen, darin, dass der Lebensgeber es zurückgibt, und das ist nur in Christus möglich, denn er ist der Schöpfer. Nun, Martin, befinden sich Religionen, die Christus ablehnen, außerhalb des Erlösungsplanes?
Ja.
Ist es wichtig, dass wir ihnen das sagen? Oder sollen wir sie akzeptieren und sagen, ihr seid wunderbar ohne Christus?
Nein, man muss andere doch aus dem Feuer reißen.
Und wie viel schlimmer ist es, die behaupten, Christen zu sein, aber die Versöhnung leugnen? Ist das nicht sogar schlimmer?
Ja, das ist es. Denn das ist tatsächlich eine Ohrfeige für Jesus Christus. Mitten ins Gesicht, wobei man ihm sagt, wir brauchen dich nicht.
Ja. Apostelgeschichte 17, Vers 25. Er lässt sich auch nicht von den Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst all Leben und Odem und alles gibt. Woher kommt also unser Leben?
Von Christus.
Von dem Lebensgeber. Oder Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Okay. Wenn wir in seinen Tod hineingetauft werden, starben wir dann in Christus?
Ja.
Aber Martin, wenn man in Christus gestorben ist, hat man die Strafe für die Sünde bezahlt.
Er tat es zu unseren Gunsten.
Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn man mit ihm auferstanden ist, muss man wie er sein.
Genau, weil es eine Veränderung geben muss. Man kann nicht so wandeln, wie man es vorher tat.
Vers 5 lautet, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind, in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das ist der Erlösungsplan.
So ist es.
Ist er tiefgründig?
Oh, Gott sei Dank, dass er es tat.
Gibt es irgendeinen anderen Weg?
Nein.
Man kann es auf keinen anderen Weg haben, ohne dass man damit die Gerechtigkeit verneint.
Alles andere ist Selbstsucht, wobei man nur an den eigenen Weg denkt.
Gut, wir wollen noch weiter eindringen. Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Wie werde ich gerettet?
Durch Christus.
Durch seine Gerechtigkeit. Es gibt keinen anderen Weg. Meine guten Werke werden es nicht bringen, Martin. Bedeutet das, dass ich keine guten Werke haben muss?
Nein. Wie wir es oftmals erwähnten, muss das der Erlösung entspringen, die man in Christus findet.
Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Würde es mir also helfen, ein Skapulier zu tragen?
Nein.
Nein.
Nein, nichts.
Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Die eigenen Werke werden einem nicht helfen.
Nein, aber es ist wichtig, die Werke zu haben, wenn man den Glauben hat.
Richtig. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesen überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan.
Die Übertretung des Gesetzes hat ihre Strafe erhalten.
Es ist so ein tiefgründiger Plan. Er ist so unglaublich erstaunlich. Martin, Römer 6, Vers 6 sagt dazu, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Man darf also das Gesetz nicht mehr übertreten, denn Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, Martin, findet sich da irgendein eucharistisches Opfer?
Nein, keine wöchentliche Sache, nichts davon.
Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Als auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Martin, das ist Aussöhnung. Das bringt die Menschheit zurück zur Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das ist der Kerngedanke dessen, was hier geschieht.
Und es ist eine so wunderbare Sache, das zu begreifen. Warum sollte Gott so handeln, wie manche es sagen? Okay, er hat mich vom Gesetz befreit. Warum sollte man so etwas sagen wollen? Um das zu machen, was man nicht machen soll?
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Warum sollte Gott das Gesetz wegnehmen wollen, wenn es dazu da ist, einem zu helfen?
Richtig. Lass uns diese Aussage hier aus für die Gemeinde geschrieben lesen. Wendet euch von den löchrigen Zisternen ab, die kein Wasser halten können. Kommt im Namen Jesu, eures Fürsprechers, direkt zu Gott. Bittet ihn, euch zu geben, was ihr braucht. Dann wird Christi Gerechtigkeit zu eurer Gerechtigkeit werden. Seine Rechtschaffenheit zu eurer Rechtschaffenheit. Dann werdet ihr auch verstehen, dass Gerechtigkeit nur durch den Glauben an Jesus bewirkt wird, denn nur in Jesus Christus zeigt sich, dass Gott von seinem Wesen her vollkommen ist. Nur am Leben Jesu wird deutlich, was Heiligkeit ist. Das versöhnte Blut Christi befreit den Sünder von Knechtschaft und Verdammnis. Martin, Das erledigt jedes religiöse System da draußen, außer das biblische Christentum.
So ist es. Denn alles andere nutzt die eigenen Werke und versucht, das so zu erreichen.
Sollten wir also Moslems informieren, dass sie genau das brauchen?
Lass sie nicht einfach sein.
Sollen wir Buddhisten informieren? Hindus?
Jeden. Es ist eine so wichtige Aussage, die wir gerade gemacht haben. Denn man muss sie lieben. Aber diese Liebe muss sich darin festmachen, dass man ihnen verkündigt, dort herauszukommen.
Ja, sie müssen diesen Lehrplan aller Zeitalter verstehen. Denn wenn man ihn nicht versteht, wird man auf Kains Seite stehen. Das versöhnte Blut Christi befreit den Sünder von Knechtschaft und Verdammnis. Die Vollkommenheit seines sündlosen Stellvertreters und Bürgen macht es ihnen möglich, allen Geboten Gottes zu gehorchen. Ohne Christus wird der Mensch durch das Gesetz verdammt. Denn da hat man keinen Gnadenstuhl. Man hat ihn entfernt. Doch ist das Hilasterion und ist immer ein Sünder. Durch den Glauben an Christus wird er aber vor Gott gerecht gesprochen. Das ist der Lösungsplan. Er ist tiefgründig und erfordert das ultimative Opfer. Jesaja 45, Vers 17. Israel aber wird durch den Herrn errettet mit einer ewigen Errettung. Ihr sollt nicht beschämt noch zu Schanden werden in alle Ewigkeit. Und am Ende des Kapitels steht ab Vers 24, nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Ist da irgendein Widerstreit zwischen dem Alten und Neuen Testament?
Nein.
Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. Sind da viele, die sich gegen ihn auflehnen?
Ja.
Nennen Sie es eine abscheuliche Lehre?
Ja.
Vers 25. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Ich möchte darauf hinweisen, dass man die Zeitform beachten sollte. In der englischen Übersetzung ist es die Gegenwartsform, die an eine Bedingung geknüpft ist. Lass uns ein paar weitere Verse betrachten und wie sie in einigen der neuen Übersetzungen verändert wurden. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin, so die Lutherbibel. War der Schächer am Kreuz dabei, gerettet zu werden, oder war er gerettet?
Er war gerettet.
Erlösung hat eine Bedingung, Gehorsam.
Das stimmt.
Damit nimmt man nicht die Bedingung weg, aber wenn man gerechtfertigt ist, ist man gerechtfertigt.
So ist es. Und von da an sollte man darin bleiben. Das ist dann Heiligung.
Gut, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er noch? Es muss durch Glauben sein. Dann nehmen wir die NIV. In diesem Text heißt es, denn in dieser Hoffnung wurden wir gerettet. Die erste Vergangenheit. Aber Hoffnung, die man sieht, der Rest ist das Gleiche. Nun nehmen wir 1. Korinther 1, Vers 18 in der King James. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet sind, ist es eine Gotteskraft. Was hatte der Schächer am Kreuz?
Erlösung.
Er war gerettet, richtig?
Ja.
Es ist eine Gotteskraft. Lesen wir die NIV. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Sieht man da irgendetwas Durchgängiges?
Sicher, es wird einem gesagt, dass es eine fortgesetzte Sache ist, die stattfinden muss.
Ich sage damit nicht, dass ich sagen kann, oh, ich bin gerettet.
Nein.
Wenn ich die Bedingungen nicht erfülle, bin ich ein Lügner.
Genau.
Oder? 1. Korinther 15, Vers 2. Durch das ihr auch gerettet seid, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe. Kannst du da den Anteil mit der Bedingung sehen?
Ja, die Bedingung.
Durch das ihr auch gerettet seid, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Beachtet, dass die neuen Übersetzungen die Vergangenheitsform verwenden und die Erlösung mehr zu einem Prozess machen als zu einem vollendeten Werk. Würdest du dem zustimmen?
Ja, da würde ich zustimmen.
Ist das für dich problematisch?
Sehr. Denn das Problem dabei ist, dass es fast auf Werke hinausläuft. Ich muss dann auf meine Erlösung hinarbeiten.
Es ist eine katholische Theologie. 2. Korinther 2, Vers 15, King James. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet sind und unter denen, die verloren gehen. In der NIV liest es sich, die gerettet werden. Nimmt man Philipper 1, Vers In der King James heißt es wie in einigen deutschen Übersetzungen, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist. Nimmt man denselben Vers in der NRV, lautete er, aber dass ihr gerettet werdet.
Ja, Zukunftsform.
Grammatikalische Zukunft.
Ja, wenn ihr gut seid, dann werdet ihr gerettet.
Da ist was falsch. Kann ich es also sagen, die Geretteten in Christus sind daher nicht tot, sondern lebendig in ihm? Wenn er lebt, leben sie. Ihnen allen wird angerechnet, dass der Preis zur Gänze bezahlt wurde.
Wenn man in Christus ist, hat man alles.
Aber muss es sich zu eigen machen.
So ist es. Und dann wird man automatisch ein anderes Leben führen müssen. Denn er wird einem hindurchhelfen.
Richtig. Lass uns diese Aussage aus dem Leben Jesu betrachten. Christus erklärte seinen Zuhörern, dass die Heilige Schrift, an die zu glauben, sie behaupteten, für sie sinnlos wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe. Er sagte, habt ihr aber nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, da er spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist nicht nur ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Achte darauf, was jetzt kommt, Martin. Gott rechnet mit Dingen, die noch nicht vorgehanden sind, als ob sie da wären. Er sieht am Anfang bereits das Ende und kennt das Ergebnis seines Handelns, als ob es bereits jetzt abgeschlossen wäre. Was war nun mit den Schächern am Kreuz? War es jetzt abgeschlossen?
Ja, genau da.
Die seligen Toten von Adam bis zum letzten Heiligen, der einmal sterben wird, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und aus ihren Gräbern zu unsterblichen Leben hervorkommen. Gott wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Zwischen den auferstandenen Heiligen und Gott werden enge, innige Bande bestehen. Diesen Zustand, den er in seinem Anblick vorhersagt, sieht er vor sich, als wäre er bereits Wirklichkeit. Für Gott sind die Toten lebendig, als ob sie in ihm leben. Ist die King James also korrekt?
Ja, hundertprozentig. Es ist die Gegenwartsform, keine Zukunfts- oder Vergangenheitsform. Und wenn man die Frauen am Brunnen hernimmt, geschah da das Gleiche. Es war die Gegenwart. Gott sagte ja, und dann sagte er, geh und sündige nicht mehr. Es war also Rechtfertigung, und dann sagte er, bleibe in der Rechtfertigung und lebe ein geheiligtes Leben.
Ja. Galater 2, Vers 20, lass es uns erneut lesen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wenn nun Christus in mir lebt, handle ich dann nicht so und strebe ich nicht danach, ihm ähnlich zu sein? Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe im Glauben des Sohnes Gottes, wie er seinen Glauben lebte, so muss ich es ausleben. Können wir also sagen, dass Christus in uns Heiligung ist? Und Heiligung ist die Übergabe, dass ich an Christus, sodass er in uns wirken kann? Wahre Heiligung verändert nicht nur die Handlungen, es verändert das Motiv. Es kann nicht dem Fleisch Herzens entspringen.
Wenn man das Gesetz halten möchte, nur um gerettet zu werden, wird das zu einem Problem werden.
Wenn wir nun tatsächlich das Gesetz halten, wer hält es dann für und in uns?
Christus.
Wie könnte man sich also seine guten Werke rühmen?
Keinesfalls, wegen nichts.
Nichts. Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir. So wie wir das gesehen haben. Es kann nie unser Werk sein, nur seines. Würdest du da zustimmen, Martin?
Ja, hundertprozentig.
Was trage ich dazu bei? Nichts.
Nichts.
Bedeutet das, dass ich nichts zu tun muss?
Oh nein.
Nein. Ich muss dem Ich sterben, aber Leben in Fülle kommt von dem, der uns zu seiner Ehre geschaffen hat. Stimmst du dem zu?
Ja.
Der Tod kann mich nicht aufwecken, das kann nur der Lebensgeber und nur er kann das Bild Gottes im Menschen wiederherstellen. Also kann wahre Heiligung sich nicht rühmen. Stimmst du zu?
Hundertprozentig.
Okay, lass uns das mit einer Aussage aus der Weg zu Christus untermauern. In je innigere Berührung wir mit Jesus treten, desto offenbarer wird unsere Mangelhaftigkeit vor unseren Augen. Unsere Unvollkommenheit tritt in grellen Gegensatz zu seiner vollkommenen Wesenart. Dies ist dann der Beweis, dass Satans Lug und Trug die Macht verloren haben, dass der belebende Geist Gottes in uns erwacht ist. Da kam einmal dieses junge Mädchen zu mir und sagte, ich bin so überzeugt von meiner Sündhaftigkeit. Bedeutet das, dass Gott mich jetzt verworfen hat?
Ja. Denn sie denken, man muss schon sündlos sein.
Und ich entgegnete, es ist genau andersherum, wie du denkst. Die Tatsache, dass dir deine Sündhaftigkeit bewusst ist, bedeutet, dass Gott zu deinem Herzen spricht.
Genau.
Und du kannst ihn bitten, dir zu helfen, seine Gerechtigkeit nachzuahmen.
Denn es ist Satan, der einem ins Ohr flüstert, dass man sich darum keine Sorgen machen muss.
Richtig. Wenn diese Stimme des Gewissens still wird, dann muss man sich Sorgen machen.
Dann muss man sich Sorgen machen.
Und wenn man denkt, dass man perfekt ist, dann muss man sich wirklich Sorgen machen. Johannes 19, Vers 5. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen, siehe der Mensch, es ist weder Furcht noch Strafe noch Hoffnung auf ewigen Lohn, wodurch die Jünger Christi veranlasst werden, ihm zu folgen. Sie betrachten des Heilandes unvergleichliche Liebe, die sich in seiner irdischen Pilgerschaft von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha offenbarte. Und sein Anblick ist es, der die Seele anzieht, erweicht und bezwingt. Liebe erwacht in den Herzen der Betrachter. Sie hören seine Stimme und folgen ihm. Martin, als du in Sünde lebtest und Leute dir sagten, der Zorn Gottes falle auf dich und soll dich vernichten, hatte das einen gehörigen Schrecken eingejagt?
Nein, ich muss sagen, manchmal hat man sich bei diesem Gefühl der Angst und den Geschichten von der brennenden Hölle nicht so angenehm gefühlt. Aber das brachte keine Herzensveränderung. Denn eine Veränderung aus Furcht wird nie beständig sein.
Ja, es machte mich nur rebellischer. Was ist es dann, was einen hinzieht? Wenn ich erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Müssen wir also über diesen Erlösungsplan nachsinnen?
Täglich.
Täglich. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Das war's. Das ist ein sehr einfaches Rezept, Martin. Das schließt im Grunde unser Gespräch ab. Ist der Lösungsplan tiefgründig angelegt?
Oh ja.
Gibt es irgendeinen anderen Weg?
Nein.
Der Gerechtigkeit und der Gnade kann man auf keine andere Weise Genüge tun. Es gab keinen anderen Weg. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, hätte der Gott des Universums ihn sicherlich gefunden, richtig?
Das stimmt. Dann hätte er ihn jedem vorgelegt, der es braucht, der jetzt den Erlösungsprozess durchlaufen muss.
Richtig. Im Grunde können wir mit unserem vorherigen Vers das Thema abschließen. Aber weißt du, ich dachte mir, vielleicht sollten wir miteinander Psalm 103 lesen. Und jeder kann selbst darüber nachdenken. Wir werden ihn nicht groß besprechen, aber es soll einfach den Charakter Gottes zeigen. Es ist ein Psalm Davids. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Hat er ein Recht, das zu tun?
Ja, Amen. Nun, er ist der Heiler,
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gütem sättigt dein Leben, deine Jugend erneut sich wie bei einem Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht. Haben wir diese Dinge besprochen? Allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Haben wir da nicht Gerechtigkeit und Gnade in Ausgewogenheit?
Die ganze Zeit.
Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Findet diese Welt voller Sünde nicht irgendwann ein Ende?
Ja, und dieser Zorn richtet sich nicht gegen den Sünder, sondern gegen die Sünde.
Richtig. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Stimmt das?
Ja.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie vollständig ist der Erlösungsplan?
Völlig.
Absolut makellos. Eines Tages werden wir so vor Gott stehen, als ob wir ihn nie gesündigt hätten. Weil die Aufzeichnung der Sünde entfernt wurde. Wie sich ein Vater über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind, denn er denkt daran, dass wir Staub sind. Ließ er sich deshalb herab, diesen enormen Preis zu bezahlen?
Ja.
Kannst du dir diesen Preis vorstellen? Für jede jemals begangene Sünde zu sterben? Sie mit aller Intensität zu spüren, samt dem Schmerz, der damit einhergeht, plus der Konsequenzen?
Und er hatte an nichts davon Anteil.
Nein. Er tat es völlig aus Liebe heraus. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Ist das nicht ein schöner Kontrast zu dem, was wir gesehen haben?
Ja. Was wir bei dem Abschnitt über Epigenetik gesehen haben.
Bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Ist Gehorsam notwendig? Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Hat er ein Gesetz?
Ja.
Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Wie im Himmel, so auf Erden. Lobt den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobt den Herrn, meine Seele. Das ist doch ein wunderschöner Psalm.
Ich denke, hier wird von Herzen anerkannt, was Gott für uns durch den Erlösungsplan tat.
Und dabei eine gefallene Welt in sich zu versöhnen. Unfassbar.
Und deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken. Nimm dir jeden Tag eine Stunde, um darüber nachzudenken, was Christus für uns an jenem Kreuz getan hat.
Ja, lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für den Erlösungsplan. Wir danken dir für die Versöhnung. Danke für den Sühnedeckel. Danke für diesen Gnadenstuhl. Ohne ihn wäre die ganze Menschheit verloren. Und wenn ich mir die religiösen Systeme der Welt und die Philosophien der Atheisten betrachte, dann schaudert mich her.
Lord, I shudder.
Denn sie sehen an diesem großen Ereignis vorbei. Am größten Ereignis vorbei, das jemals im Universum stattgefunden hat. Das Ereignis, das unser Denken beschäftigen wird. Das die ganze Ewigkeit hindurch unser Lehrplan und Lernstoff sein wird, weil wir nur einen Bruchteil seiner Tiefe verstehen. So hoch der Himmel über uns ist, so viel höher sind Gottes Gedanken. Danke, dass du uns einen Blick hineintun lässt. Herr, hilf uns, die Menschheit zu erreichen, damit sie in diesem Kreuz den Weg zur Erlösung sehen mögen. Das ist mein Gebet, in Jesu Namen. Amen.
Amen.